wahr, der ist und der da kommt, der bereit war, alles für uns zu geben, der gerecht ist, der gesiegt hat und der für immer regieren wird. Herr, ich bin dir so dankbar, dass wir heute Morgen unseren Blick auf dich richten dürfen, dass wir uns dir nahen dürfen, Herr. Was für eine Ehre, Herr. Herr, ich bitte dich, hilf uns zu verstehen, was das für ein Privileg ist. Öffne uns die Augen des Herzens, damit wir sehen können, wer du wirklich bist. Reiß uns raus aus unserem Alltagstrott. Herr, dann wird alles so klein und du wirst so groß. Das ist, was wir brauchen, Herr. Jesus, ich bete und ich lade dich wirklich ein. Sprich du jetzt durch mich. Sprich durch dein Wort. Mach es lebendig für uns. Gib uns Nahrung für unseren Geist. Wir brauchen ihn dringend. Wir brauchen es dringend, dass du uns sättigst, Herr. Danke, dass du hier bist. Amen. Amen. Einen schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dich und euch zu sehen. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Wir springen direkt rein. Seit 8 Monaten sind wir jetzt unterwegs. Church on Fire hat begonnen mit Feuer auf den Köpfen. Apostelgeschichte 2, 1 und 2. Pfingsten. Dann die erste Pfingstpredigt. Dann die ersten Bekehrungen. Die erste Gemeinde entsteht und so weiter. Wir erleben zum ersten Mal, wie der Geist Gottes wirkt, obwohl Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Jesus ist nicht mehr da, aber das, was Jesus getan hat, das geht alles weiter. Und es multipliziert sich und vervielfältigt sich. Und wir lesen von der ersten Verfolgung. Wir lesen, wie die Bewegung von Jesus nicht nur in Jerusalem bleibt, sondern sich plötzlich ausbreitet. Über Israel, über die Grenzen von Israel hinaus, dass den Mittelmeerraum entlang. Und wir lesen davon, wie Kirchen entstehen. Wir lesen davon, wie Menschen die Hände aufgelegt werden, wie sie von Gott gesalbt werden, wie sie Gaben empfangen, wie sie freigesetzt werden, ihre persönliche Berufung zu leben und so weiter. Wir lesen von den Geistesgaben. Apropos Geistesgaben, ich weiß nicht, wer von euch bei unserem letzten Vertiefungsabend mit dabei war, weil die alle so gut waren, haben wir noch mal einen, zu dem möchte ich dich und euch ganz herzlich einladen. Und wir werden noch mal meinen ehemaligen Dozenten von meinem theologischen Seminar zu Besuch haben. Und er wird noch mal mit uns ganz besonders 2 Gaben anschauen, nämlich die Gabe der Erkenntnis und die Gabe der Weisheit. Also wenn du Lust hast, komm sehr, sehr gerne vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir sogar eine Folie dafür. Da müssten wir wahrscheinlich kurz aus meiner Predigtpräsentation raus. Dann sehen wir auch das Datum. Das ist nämlich erst in ungefähr einem Monat. Aber ich kann es dir wärmstens ans Herz legen. Schreib dir den Termin schon mal auf. Sehr gut, vielen Dank. 9. September, 19 bis 21 Uhr mit Reimer Dietze. Falls du gerade ein Kind bekommst, Reimer wäre ein wunderbarer Name für einen Jungen, finde ich. Okay, genug der Werbung. Zurück zur Predigtserie. Wir lesen viel von Paulus. Wir lesen von seinen Reisen, von seinen Missionsreisen, von denen er mehrere unternimmt. Und diese Reisen sind alles andere als Kreuzfahrten. Diese Reisen sind unglaublich herausfordernd. Diese Reisen haben viel mit Widerstand zu tun. Paulus landet enorm oft im Gefängnis. Paulus wird enttäuscht und verletzt von Menschen. Paulus muss wirklich viel einstecken. Und heute, ihr Lieben, setzen wir nach 8 Monaten so langsam zum Landeanflug an. Und wir stellen uns die Frage, 30 Jahre nach Pfingsten, wie sieht da das Feuer aus? Church on Fire heißt ja die Serie. Wir reden viel über Feuer, wir reden viel über Leidenschaft, wir sind auch Pfingstler. Halleluja. Lasst uns mal anschauen, gegen Ende der Apostelgeschichte, wie sieht dort dieses Feuer des Heiligen Geistes aus? Wie sieht dieses Feuer nach 30 Jahren aus? Brennt es immer noch genauso? Und warum brennt es überhaupt noch? Darauf wollen wir heute gerne eine Antwort finden. Und dafür machen wir eine kurze Momentaufnahme. Also ihr werdet merken, wir werden heute eher in der Vogelperspektive unterwegs sein. Wir werden über 6 Kapitel hinweg die Apostelgeschichte betrachten. Aber trotzdem fangen wir an einer Stelle an. Und das ist Kapitel 21. Wir sind in Jerusalem. Paulus ist nach mehreren Missionsreisen wieder dorthin zurückgekehrt. Und er ist aus dem Grund gekommen, dass er eine finanzielle Spende bringen möchte an die Gemeinde in Jerusalem. Und er ist dort eben vor kurzem angekommen, er hat die Spende abgeliefert und jetzt ist er aus unterschiedlichen Gründen im Tempel unterwegs. Und ihr müsst euch vorstellen, Paulus, der war schon relativ bekannt. Auch nach Jahrzehnten wusste man noch, wer dieser Störenfried war, der eigentlich zu den Pharisäern gehörte, aber dann eine Kehrtwende hingelegt hat und plötzlich überall im Mittelmeerraum von diesem Jesus erzählte. Da hatten die Pharisäer ein Riesenproblem mit. Das heißt, die hatten sein Gesicht immer noch vor Augen. Und jetzt hat dieser Paulus Besitz, die Frechheit, in diesem Tempel aufzutauchen. Und es dauert natürlich nicht lange, da wird er entdeckt und erkannt und dann geschieht Folgendes. Da springen wir jetzt mal rein. 21 ab Vers 30. Bald war die ganze Stadt auf den Beinen. By the way, liest man schon öfter in der Apostelgeschichte, wenn man mit Paulus unterwegs ist. Von allen Seiten strömten die Leute zusammen. Sie packten Paulus und zerrten ihn aus dem inneren Tempelhof. Sobald er draußen war, wurden die Tore geschlossen. Die Menge schlug auf ihn ein und war schon dabei, ihn umzubringen. Da wurde dem Kommandanten der römischen Garnison gemeldet, ganz Jerusalem ist in Aufruhr. Und sofort rief der Kommandant einen Trupp Soldaten und einige Offiziere herbei und rannte mit ihnen zum Tempelplatz hinunter. Als die Leute den Kommandanten und die Soldaten sahen, ließen sie von Paulus ab. Der Kommandant bahnte sich einen Weg zu Paulus, nahm ihn fest und ließ ihn mit 2 Ketten fesseln. Dann wollte er von den Umstehenden wissen, wer der Mann sei und was er getan habe. Also das ist wirklich wie ein Echo. Das liest man ständig. Paulus ist irgendwo und predigt und kriegt richtig auf die Fresse und wird dann irgendwie, keine Ahnung, gefesselt und in den Knast und so weiter und so fort. Also für Paulus ist das hier gerade nichts Neues, muss man sagen. Aber es ist die letzte Szene dieser Art. Denn der Unterschied zu all den Malen davor ist, dieses Mal kommt Paulus nicht wieder aus dem Gefängnis frei. Ab hier ändert sich sozusagen der Fokus der Apostelgeschichte. Die bisherigen Missionsreisen, die kommen hier zu einem Ende, muss man sagen. Paulus ist ab jetzt nicht mehr selbstbestimmt. Ab hier sitzt Paulus für den Rest der Apostelgeschichte in Ketten. Von außen sieht es so aus, okay, Paulus ist jetzt nicht mehr selbstbestimmt. Paulus war doch eigentlich der, der dahin gehen und dahin gehen und dahin gehen sollte. Und jetzt sitzt er hier in Ketten. Und er wird auch nicht mehr freikommen. Und eigentlich müsste man sagen, diese Geschichte, die geht jetzt den Bach runter. Paulus hat verloren. Aber wir werden eines sehen, diese Missionsreisen, die gehen weiter, nur eben nicht so wie bisher. Paulus muss jetzt nicht mehr selbst seine Reisekosten zahlen, das übernimmt jetzt das römische Imperium. Ist jetzt sozusagen gesponsert von Caesar, könnte man sagen. Und ich gebe euch mal einen ganz, ganz schnellen Überblick über das, was jetzt in den folgenden Kapiteln folgen wird. Also im Hintergrund behalten wir, Paulus ist die ganze Zeit im Knast. Also Paulus ist die ganze Zeit ein Gefangener. In Kapitel 22, das haben wir gerade ja schon angetriggert so ein bisschen, da hält er eine Rede vor diesem Mob im Tempel. Also der Kommandant, der ihn gerade verhaftet hat, der lässt ihn jetzt gleich nochmal predigen. Das macht die alle nur noch wilder. Und dann wird er richtig eingesperrt. In Kapitel 23 wird er dann vor dem Hohen Rat verhört, wie das vorher auch schon oft passiert ist. Da stand Jesus schon, da standen Petrus und Johannes schon, jetzt steht Paulus dort vor dem Hohen Rat und kriegt unter anderem eine Ohrfeige vom, nicht vom Hohen Priester, aber wegen des Hohen Priesters, weil er sich die Frechheit erlaubt, da den Mund aufzumachen. Und man möchte ihn ermorden. Die Pharisäer gehen so weit, sie wollen ihn tot sehen. Sie nehmen ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, sie gehen so einen Schwur ein Gelübde geben sie ab, 40 Leute, und sagen, wir werden nicht vorher essen und trinken, bevor wir ihn getötet haben. Jüdische religiöse Leute. Und aus diesem Grund wird Paulus nachts mit einer Rieseneskorte von Soldaten in eine andere Stadt gebracht, damit er nicht umkommt. Und in dieser Stadt bleibt er deutlich länger, als er erwartet hätte. Er wird dort vor dem Statthalter auch nochmal verhört und er sitzt dort dann 2 Jahre ohne Urteil, ohne alles, einfach im Knast. Wie vergessen, könnte man sagen. Irgendwann wechselt der Statthalter, der verhört ihn auch nochmal in Kapitel 25 und in diesem Verhör beruft Paulus sich auf den Kaiser, weil er nämlich Römer ist. Und dann sagt der Statthalter, alles klar, damit habe ich nichts mehr zu tun, dann schicken wir dich nach Rom. Und der Rest der Apostelgeschichte ist dann eigentlich diese Reise nach Rom. Diese Reise hat es in sich. In Kapitel 26 wird er nochmal von einem König verhört, der zu Gast bei diesem Statthalter ist. Aber in Kapitel 27 geht die Seereise dann los Richtung Rom. Und wer die Apostelgeschichte schon mal gelesen hat, der weiß, diese Seereise ist keine Kreuzfahrt. Das Schiff geht nämlich unter in einem Sturm. Sie treiben richtig lange auf dem Meer herum, aber wie durch ein Wunder, also nicht nur wie durch ein Wunder, sondern durch ein Wunder überleben alle Mann der Schiffsbesatzung. Das letzte Kapitel ist dann praktisch gefüllt davon, dass Paulus in Malta ankommt, nach Rom gereist und gebracht wird und dort mehr oder weniger unter Hausarrest gestellt wird, bis er dann verhört wird und dann endet das Buch. Dann ist die Apostelgeschichte vorbei. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurück in Kapitel 21 bin und ich bin Paulus, was macht das mit mir? Ich habe bis dahin diese ganze Geschichte erlebt und jetzt werde ich verhaftet. Er wusste, glaube ich, schon so ungefähr, was ihm blüht. Er hatte einige prophetische Worte bekommen. Was macht das mit ihm? Was ging in seinem Kopf vor? Ich glaube, manchmal haben wir so das Gefühl, oder den Eindruck, wenn wir an Paulus oder die Apostel denken, dass die so 20 Zentimeter über dem Boden geschwebt wären, weil die so heilig sind. Du, das waren ganz normale Menschen, wie du und ich. Ja, natürlich, erfüllt vom Heiligen Geist und entschieden für Christus zu dienen. Aber das waren ganz normale Menschen. Und ich frage mich, was ging in seinem Kopf vor? Hat er sich Sorgen gemacht? Was hat ihn bewegt? Was waren seine Gedanken? Worüber hat er nachgedacht? Hat das für ihn Sinn ergeben, was er da erlebt hat? Was glaubst du? Wenn du Paulus da im Gefängnis gefragt hättest und du hättest ihn gefragt, sag mal, passt das eigentlich für dich alles noch zusammen? Passt das zu deiner Berufung, was du hier gerade erlebst? Ich glaube, Paulus hätte gesagt, ja. Ja, das passt zusammen. Und ich glaube, Paulus konnte das sagen, weil, und darüber will ich mit euch heute sprechen, weil Paulus Gottes Handschrift lesen konnte. Paulus konnte Gottes Handschrift lesen. Zum Abschluss dieser Serie, ist noch nicht ganz die letzte Predigt, aber es ist eine der letzten, wollen wir versuchen, die großen Lektionen von Paulus zu lernen. Und ich glaube, das ist eine. Gottes Handschrift lesen. Was heißt das? Stell dir vor, du gehst heute Nachmittag zu deinem Briefkasten. Du machst ihn auf und darin liegt eine Karte und da ist kein Absender drauf. Und du fängst diese Karte an zu lesen und du merkst nach 2, 3 Worten schon, diese Karte ist von meiner Mama. Woher weißt du das? Na, weil du die Handschrift von deiner Mama kennst. Oder? Das erkennt man doch sofort. Ich würde die Handschrift von meiner Mama sofort erkennen. Meine Mama hat tatsächlich die schönste Handschrift, die ich kenne. Aber die kenne ich natürlich auch nur, weil ich sie vorher schon oft gesehen habe. Oder? Nur dann kann ich sie erkennen. Ist ja klar. Handschrift erkennt man, wenn man die Schriften der Menschen gut kennt. Man muss oft Briefe bekommen, man muss oft ihre Texte lesen, damit man ihre Handschrift kennt. Und genauso, glaube ich, ist es mit Gottes Handschrift. Genauso ist es mit Gottes Handschrift. Paulus hat ja nun wirklich so gut wie alles mit Gott erlebt, was man erleben kann, oder? Er wurde bewahrt, er wurde befreit, er wurde befragt und ausgequetscht, er wurde ausgepeitscht, er hat Menschen geheilt, er wurde selbst verletzt, er hat Wunder getan, er wurde geführt, er hat Zwangspausen eingelegt, er hat alles erlebt. Alle Höhen und Tiefen, die wir uns so vorstellen können. Paulus hat sie mit Gott erlebt und er hat in all dem gelernt zu lesen, wo Gott in alledem hin wollte. Ein Wörtchen ist hier ganz wichtig. Nicht mit alledem, sondern in alledem. Da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen. Das bedeutet, wer mit Gott lebt, der lernt Gott immer besser kennen. Und ich glaube, wer mit Gott lebt, der kann im Alltag immer mehr die Handschrift Gottes erkennen. Wo schreibt Gott gerade etwas in meinem Alltag? Und häufig, und das ist ja das Interessante, weil Gott so anders ist, als wir sind, häufig ist die Handschrift Gottes so ganz anders und sie ist an ganz anderen Orten zu finden, in ganz anderen Situationen zu finden, als wir das so denken würden. Lasst uns also von Paulus lernen, wie er das getan hat. Das ist die erste Lektion für heute. Gottes Handschrift im eigenen Leben lesen lernen. Und ich habe das Ganze mal in so kleinere Aspekte verpackt. Und der erste ist, Paulus versteht Gottes Rolle und seine Rolle, und zwar im richtigen Verhältnis. Wenn wir uns den allerersten Vers der Apostelgeschichte angucken, dann lesen wir hier, in meinem ersten Buch, schreibt Lukas im Übrigen an einen Theophilus, in meinem ersten Buch, verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. Die Apostelgeschichte ist eigentlich Lukas Evangelium Teil 2. Und in der Apostelgeschichte steht nicht am Anfang, in diesem Buch, verehrter Theophilus, habe ich dir alles aufgeschrieben, was Paulus erlebt und getan hat. Das steht da nicht. Hier steht, was Jesus getan und gelehrt hat. Und das gilt auch für die Apostelgeschichte. Paulus wusste, in dieser Geschichte geht es nicht um mich. In dieser Geschichte geht es um das, was der Heilige Geist auf dieser Welt tun möchte. Und Paulus liest sein eigenes Leben als ein Kapitel des Buches des Heiligen Geistes. Paulus liest sein eigenes Leben als ein Buch, das er nicht selbst schreibt, sondern das Gott schreibt. Der Held der Apostelgeschichte ist Gott, nicht Paulus. Und Paulus hätte das bestätigt. Paulus hätte gesagt, es geht um ihn und nicht um mich. Okay, zweiter Aspekt. Paulus deutet von seiner Berufung her und nicht von seinem Wohlbefinden. In seinem Bekehrungsmoment, das ist ein ganz, ganz krasser Bibelvers, da heißt es in Apostelgeschichte 9, als Paulus sozusagen zum ersten Mal Jesus so richtig in your face begegnet, da sagt Gott zu Barnabas, ist es glaube ich, der zu ihm gehen soll, über Paulus, er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten, das ist seine Berufung, seine Aufgabe, und er wird für meinen Namen leiden müssen. Bei Paulus geht die Berufung und die Leidensankündigung in einem Atemzug, Hand in Hand, von Tag 1 an. Was wir schon hier sehen, was Paulus von Anfang an wusste, Gottes Handschrift schließt das Schwere mit ein und nicht aus. Für Paulus war das kein Widerspruch. Diese Dinge haben sich für Paulus nicht widersprochen. Und Paulus lädt uns an dieser Stelle ein, auch wenn es uns schwerfällt, mal die Grundfragen zu tauschen. Wenn uns etwas widerfährt, was wir nicht erklären können, was uns wehtut, was uns enttäuscht, was uns traurig macht, und diese Dinge gehören zum Leben dazu, dann lädt Paulus uns ein, nicht die Frage zu stellen, warum passiert das? Warum passiert das mir? Wir würden ja sagen, man hätte jedes Recht, diese Frage zu stellen. Gott, warum gerade ich? Warum passiert das mir? Ich glaube, Paulus hat gelernt, die Frage zu stellen, okay Gott, Wie kann ich mittendrin in dieser Situation, hier und jetzt, eine Rolle in deiner Geschichte übernehmen? Und bitte versteht mich nicht falsch. Das lässt sich leicht sagen von einer Kanzel wie hier vorne. Aber wenn du gerade mittendrin steckst in einer Situation, die du nicht verstehst und die dir richtig wehtut, dann weiß ich, was das für eine Herausforderung ist. Aber wisst ihr, wenn wir uns Paulus Geschichte anschauen, wenn du dir anschaust, mit was für Dingen der sich rumgeschlagen hat, dann glaube ich, Paulus ist jemand, der aus Erfahrung spricht und der trotzdem für sich zu der Entscheidung kam, ich werde Gott fragen, was er tun möchte. Egal, ob ich hier im Knast sitze mit meinen Füßen in einem Holzblock oder ob ich draußen bin und frei bin. Wenn wir lernen, das auszutauschen, diese zwei Fragen, dann kann das alles verändern. Es verändert ja nicht nur den Blickwinkel, sondern es gibt dir plötzlich ganz neue Möglichkeiten, mittendrin in einer Situation Gott zu suchen. Ich glaube, also bei mir ist es auf jeden Fall häufig so, wenn ich in einer Situation drin war, die ich nicht verstehen konnte, und ich habe Gott gefragt, was soll das? Wisst ihr, wie oft mir Gott geantwortet hat auf diese Frage? Nie. Nie. Und ich glaube, mir zeigt das auch, diese Frage hilft dir eigentlich nicht weiterzukommen. Was mir geholfen hat, weiterzukommen, war, ich habe sehr lang gebraucht und ich habe jetzt noch nicht so viel erlebt, so alt bin ich ja noch nicht, zu der anderen Frage zu kommen. Wenn ich diese Frage Gott gestellt habe, dann hat Gott plötzlich gesprochen. Und er hat mir plötzlich Dinge gezeigt, die er jetzt gerade tun möchte, die er mich jetzt gerade lehren möchte, die er jetzt gerade an mir heilen möchte, die er jetzt gerade aufbrechen möchte. Und da fallen Gott eine Menge Sachen ein. Okay, wir machen mit dem nächsten Aspekt weiter. Paulus, in alledem, das ist ganz wichtig, ich glaube, dieser Aspekt und der letzte Aspekt, Aspekt 2 und Aspekt 3 müssen sich die Waage halten. Paulus deutet nicht alles gut, aber er deutet alles auf Gottes Reich hin. Manchmal haben wir als Christen vielleicht so das Gefühl, man dürfte sich nicht beschweren. Oh, ihr Lieben, man darf sich sehr wohl beschweren. Die Bibel ist ein Beschwerdebuch. Also ganz ehrlich, da gibt es ein Buch, das heißt Klagelieder. Das ist nur Beschwerde. Die Psalmen sind voll mit Beschwerde. Paulus selbst beschwert sich. Er sitzt ungerecht im Knast. Er hat niemandem irgendwas getan und sitzt jahrelang im Knast. In Deutschland würde es richtig Schlagzeilen geben, wenn sowas passieren würde. Es gibt hier eine Stelle in Apostelgeschichte 25, da sagt er am Ende, wenn aber nichts an der Anklage dieser Leute dran ist, darf mich niemand ihnen ausliefern. Paulus erduldet das alles nicht passiv und sagt, ja, der Herr hat ja gesagt, ich soll viel leiden, deswegen, das ist schon alles okay und ich nehme das alles auf mich. Nein, nein, das, was Unrecht ist, das nennt er Unrecht. Das, was ungerecht ist, nennt er ungerecht. Er wehrt sich. Er nutzt zum Beispiel sein eigenes Bürgerrecht. Er ist ja römischer Bürger. Diese Karte spielt er die ganze Zeit. Das hält er nicht hinterm Berg. Er spielt diese Karte, er nutzt das, was er hat und lässt sich nicht einfach alles gefallen. In Philippi, diese Geschichte finde ich auch herrlich, das ist diese besondere Szene, wo sie im Kerker sitzen und Lobpreis machen. Und dann kommt ja dieses Erdbeben und so weiter und so fort. Und meistens fällt das, was danach passiert, dann so ein bisschen vom Tisch. Aber hier ist es so, die Stadtoberen bekommen auch irgendwann Wind davon, ah, das ist ja ein römischer Staatsbürger. Und wenn du einen römischen Staatsbürger anfasst, dann brauchst du sehr gute Gründe. Und die hatten sie gar nicht. Und dann wollen sie ihn praktisch irgendwie ganz still, heimlich und leise, schnell aus der Stadt, damit keiner... Und Paulus sagt, nee, 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 Freunde, so nicht. Er sagt, das kommt gar nicht in Frage. Sie sollen persönlich herkommen und uns freilassen. Also Paulus sorgt sehr wohl dafür, dass deutlich gemacht wird, hier läuft was falsch. Er möchte eine öffentliche Rehabilitierung und nicht einfach so ein stilles Abschieben, sodass das keiner mitbekommt. Und Paulus ist hauptsächlich jetzt schnell aus dem Schneider. Nein, nein. Paulus möchte, dass Gerechtigkeit geschieht. Und an anderer Stelle sagt er mal, da bringt er es auch selber gut auf den Punkt, er redet vor einem König, Agrippa in diesem Fall, und er sagt am Ende, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, dieser König, sondern alle, die mich heute hören, das werden, was ich geworden bin. Ausgenommen natürlich dieser Fesseln. Also für Paulus sind das schon zwei unterschiedliche Dinge. Christ werden, Berufung leben, ja, das wünscht er jedem, aber nicht diese Fesseln. Nicht diese Fesseln. All in all, Unrecht, ja. Unrecht, ja, aber trotzdem Gottes Vorsehung. Beides gleichzeitig. Paulus kann das miteinander verbinden. Und das ist, ich möchte das mit viel Sensibilität sagen, mir ist bewusst, dass das eine enorme Spannung ist. Und jeder von uns geht durch Momente im Leben, wo ihm Unrecht widerfährt, wo ihm schlimme Dinge widerfahren. Aber das bedeutet nicht, dass Gott ihn irgendwie losgelassen hätte. Diese Linie zieht sich durch die Apostelgeschichte wie ein rotes, diese Linie zieht sich durch die Apostelgeschichte wie ein roter Faden. Das wollte ich sagen. In Apostelgeschichte 8 zum Beispiel, da lesen wir, wie die Gemeinde zum ersten Mal Verfolgung erlebt. Steht hier. Von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt. Und dann lest mal Vers 4. Die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Jesus hatte gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Samaria, über Israels Grenzen hinaus. Bis Kapitel 8 hat die Gemeinde das nicht hinbekommen. Bis Kapitel 8 blieb die Gemeinde schön in Jerusalem. Jetzt kommt die Verfolgung, die ist nicht gut. Die würde Jesus auch nicht gutheißen. Aber plötzlich geschieht das, was Jesus eigentlich von ihnen wollte. Plötzlich ziehen sie los und teilen das Evangelium. Diese Verfolgung, das blanke Unrecht, wird zum Missionsmotor der Apostelgeschichte. Unrecht und Gottes Vorsehung. Damals hat das niemand so wirklich verstanden. Wir können das heute anschauen und sehen, ah, guck mal hier, Gottes Handschrift, das passt zusammen. Wenn man in irgendeiner Situation drinsteckt und nicht versteht, ist das super, super anstrengend. Aber im Nachhinein kann man häufig erkennen, guck mal, da war Gott am Wirken. Da war Gott am Wirken. Also beides darf gleichzeitig wahr sein. Das ist nicht gut und Gott kann es gebrauchen. Und wer eins davon streicht, der wird entweder bitter oder unehrlich. Und ich glaube, vor beidem möchte Gott uns bewahren. Es heißt nicht Gott hat das extra so gemacht, sondern trotz dieser Dinge wirkt Gott. Trotz dieser Dinge wirkt Gott. Seine Kraft und die Art seines Wesens kommen meistens in solchen herausfordernden Momenten noch mehr zur Geltung. Dann, wenn wir keine Kraft haben, dann, wenn wir nicht voll im Saft stehen, dann kommt Gottes Kraft besonders zur Geltung. Weißt du, vielleicht, wir erleben eine Diagnose, die sogar bleibt, die nicht weggeht. Und das Krankenzimmer wird zu dem Ort, wo plötzlich die Gespräche und die Gebete geschehen, die sonst nie geschehen wären. Heißt das jetzt, Gott wollte diese Krankheit? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott mit der Krankheit arbeiten kann. Obwohl die Krankheit da ist, kann Gott arbeiten. In diesem schwachen Moment kann Gott arbeiten. Da ist ein Jobverlust und ein Familienleben wird plötzlich auf den Kopf gestellt. Und diese Monate der Unsicherheit, die nach dem Jobverlust folgen, das ist die Zeit, in der diese Familie plötzlich neu lernt zu beten. Gott kann das gebrauchen. Da ist ein geplatzter Plan, das mit dem Haus hat nicht geklappt, das mit der Beziehung hat nicht geklappt, dieses Projekt hat nicht geklappt. Und Jahre später sieht man, genau an dieser Stelle da hat Gott etwas umgeleitet und diese vermeintliche Misere und Niederlage für eine ganz wichtige Weichenstellung im Leben genutzt. Nachher ist man immer schlauer. Und manchmal ist nachher ganz weit nachher. Okay, vierter Aspekt. Paulus deutet nicht mit der eigenen, sondern mit der Zeitrechnung Gottes. Na, da. Ich lese euch einen Bibelvers vor, der klingt wie so eine normale Beschreibung, aber der hat es in sich. Und zwar, na, als Felix, das war nicht ich, 2 Jahre später von Portius Festus abgelöst wurde, also ein Statthalter übergibt an den anderen, wollte er den Juden noch einen Gefallen tun und ließ Paulus weiter im Gefängnis. Ja, liest man so drüber. Wisst ihr, was hier steht? Paulus wurde ja aus Jerusalem nach Caesarea geschickt, das habe ich euch gerade erzählt, mit großer Eskorte. Und du musst dir vorstellen, der ist wie in Untersuchungshaft. Also da ist irgendwas passiert, die müssen das kurz klären und eigentlich ist jetzt gar nicht klar, wieso sitzt der überhaupt hier im Knast und wie lange soll der überhaupt im Knast bleiben? Was steht hier? Der sitzt da 2 Jahre. 2 Jahre. Ich glaube, in Deutschland muss man irgendwie, weiß ich nicht, Drogen getickt haben oder so, um 2 Jahre in den Knast zu kommen. Paulus sitzt da einfach 2 Jahre und niemanden interessiert. Und dann setzen sie noch einen drauf und der eine, der lässt den sitzen, um irgendwem einen Gefallen zu tun. Was meint ihr, was hat der in den 2 Jahren gedacht? Ich soll deine Apostel für die Heiden sein, Gott? Du merkst schon, dass ich hier im Knast sitze und keiner mit mir redet. Und das ist jetzt schon das 2. Jahr. Was soll das? Das kann doch für dich nicht produktiv sein. Was soll das bringen? Was hast du denn davon, dass ich hier sitze? 2 Jahre Leben weggeworfen. Manche Dinge sind vollkommen ungerecht und unfair und Gott tut nichts. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Gott interveniert nicht, aber es ändert weder etwas an seiner Güte noch an seinen Plänen. Gott ist der Besitzer aller Zeit. Für ihn sind diese 2 Jahre nicht verloren. Gott hat es auch nie eilig. Gott hat nie Zeitstress. Gott muss nie versuchen, pünktlich zu kommen, gerade noch so. Muss er nicht. Er kann in einer Sekunde mehr tun als in 2 Jahren. Er kommt in allem zum Ziel. Das bedeutet, er kommt auch mit Paulus Berufung ans Ziel, auch wenn Paulus das nicht verstehen könnte. Und das Wunderbare an diesem Gott ist, dass er uns in seiner Gnade, in der Zwischenzeit, in den 2 Jahren, in all den Fragen, in all dem Ertragen von Dingen, da will er uns nah sein und uns die Hand reichen. Auch wenn er nichts ändert an den 2 Jahren. An anderer Stelle bekommt Paulus von Gott wie so ein Blick dafür geschenkt. Und ich glaube, das ist etwas, was uns sehr inspirieren kann. Das ist diese Stelle hier aus dem Philipperbrief. Er schreibt in seinem Brief: Ihr sollt wissen, meine Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Wisst ihr, was ihm da zugestoßen ist? Er wurde verprügelt und in den Knast gesteckt. Und da sitzt er jetzt. Warum hat das die Ausbreitung des Evangeliums gefördert? Denn hier weiß jeder, dass ich meine Fesseln für Christus trage, sogar die Soldaten der Palastwache. Und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Was ist das für ein Typ, der im Knast sitzt? Im Knast, im Gefängnis, eine Haft, die ist überflüssig. Diese Haft, die zerstört die Vision, die hält auf, die schränkt ein. Aber Gott nutzt sie. Das ist das, was Paulus hier erkannt hat. Er merkt, Mir läuft die Zeit gar nicht davon. Ob ich hier sitze oder da draußen am Predigen bin, Gott wirkt. Halleluja. Und durch den Brief hilft er uns, dass wir denselben Blickwinkel bekommen. Wisst ihr, manche Kapitel unseres Lebens, die können wir heute nicht deuten. Aber auf Gott vertrauen bedeutet, dass man diese Deutung wie so freilässt, dass man eine Leerstelle lässt, dass man es nicht sofort deuten muss. Und dass man nicht sofort entscheidet, okay, in diesem Kapitel scheint Gott nicht dabei zu sein. Und dass man da eine Leerstelle lässt, auch wenn einem das schwerfällt, und sagt weiter, ich halte an dir fest, Gott. Ich halte an deinen Verheißungen fest, ich halte an deinen Versprechen fest und ich halte am Glauben fest. Okay, nach diesen vier Aspekten kommen wir nochmal zurück zur Momentaufnahme, zurück nach Jerusalem. Paulus hatte Zeugnis gegeben, er wurde abgewürgt, er wurde eingesperrt, er wurde niedergeschrien und verprügelt und verhaftet. Und es war trotzdem keine Niederlage. Hier steht ein ganz besonderer Satz. In der folgenden Nacht aber stellte sich der Herr an seine Seite und sagte, nur Mut. Denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst, wirst du auch in Rom für mich eintreten. Ihr müsst euch vorstellen, Paulus ist da im Tempel. Er war gar nicht am Predigen. Der wird einfach geschnappt, verprügelt, verhaftet, darf dann kurz predigen. Diese Predigt wird mittendrin abgewürgt von ganz viel Gezeter und Geschrei und dann wird er abgeführt. Also ganz ehrlich, wenn ich in Paulus Situation gewesen wäre, ich hätte mir gedacht, absolute Blamage. Aber was passiert hier? Gott erscheint ihm nachts und sagt, nur Mut, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst. In Gottes Augen war Paulus in Jerusalem ein guter Zeuge. Das war keine Niederlage, das war erfolgreich. Genau so, sagt Gott, sollst du auch in Rom Zeuge sein. Paulus war ein guter Zeuge. In Gottes Augen war das, was er da getan hatte, gut und wertvoll und sinnvoll. Was ist ein Zeuge? Ich finde es spannend, dass Gott Paulus in dieser Nacht, in dem er ihm erscheint, nicht Missionar oder Prediger oder Theologe oder Apostel nennt, sondern Zeuge. Mein Zeuge. Was macht ein Zeuge? Was macht ein Zeuge im Gerichtssaal? Was muss er mitbringen? Ein Jurastudium? Nee, ne? Zeuge braucht kein Jurastudium, um Zeuge zu sein. Er muss den Fall auch gar nicht lösen. Er hat nur eine Verantwortung. Er soll einfach nur die Wahrheit sagen. So ist es. Ein Zeuge muss nur erzählen, wahrheitsgemäß, was er gesehen hat und was er gehört hat. Das ist sein Job. Niemand fragt nach seinen Qualifikationen. Man fragt ihn nur nach seiner Geschichte. Und genau das ist das, was Paulus in diesen Kapiteln ständig tut. Vor dem Mob in Jerusalem, vor den Statthaltern, vor dem König. Er hält gar keine Vorträge, keine theologischen Abhandlungen. Er erzählt. Und wovon erzählt er? Wovon wir gerade gehört haben. Von Gottes Handschrift in seinem Leben. Das bedeutet, wer Gottes Handschrift im eigenen Leben lesen kann, der hat etwas zu erzählen. Und wer meint, nichts zu erzählen zu haben, der hat vielleicht einfach noch nicht angefangen zu lesen. Das ist eine so wichtige Sache, die wir auch von Paulus lernen sollen. Das ist für mich die Lektion 2 heute. Von Gottes Handschrift im eigenen Leben erzählen lernen. Wisst ihr, Paulus' Gewissheit über Gottes Handschrift, die wird so oft sichtbar an der Art und Weise, wie er Zeugnis gibt. Und dieses Erzählen von Gott, dieses Teilen von dem, was Gott im eigenen Leben getan hat, das ist wesentlicher Bestandteil christlichen Lebens. Das ist nicht die Aufgabe von den 3,5 Vollblut-Evangelisten unter uns. die gar nicht anders können, die du wie an so eine Leine ketten musst, damit die nicht ständig auf die Straße rennen und Leuten von Jesus erzählen. Nein, nein, nein. Messe dich nicht an diesen begabten Menschen. Es geht darum, dass wir lernen zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Zeuge ist, wer erzählt, was er gesehen und gehört hat. Hast du von Jesus gehört? Hast du ihn in deinem Leben gesehen? Dann hast du alles, was es braucht, um Zeuge zu sein. Oder? In Caesarea, wo Paulus dann 2 Jahre im Knast sitzt, da zieht der König Agrippa mit seiner Frau ein, mit großem Tamtam, Militär und Parade und was weiß ich was alles. Und dann wird Paulus zur Belustigung aus dem Keller geholt und soll dem König vorgeführt werden. Guck mal, was wir für ein exotisches Glaubenskonstrukt, wie auch immer, haben. Paulus, erzähl doch mal. Erzähl mal, was du glaubst. Belustige uns ein bisschen. Und dann steht da diese Geschichte, die werden wir nicht ganz vorlesen. Ganz am Ende heißt es, im letzten Satz, du sollst mein Zeuge sein und von dem, was du gesehen hast, sollst du erzählen. Wir sehen an diesem Text hier, Paulus erzählt diesen Menschen einfach nur das, was er mit Gott erlebt hat. Das ist, was Paulus dem König erzählt. Kein Vortrag, keine Theologievorlesung, sondern einfach ein Bericht. Das ist das, was ich gesehen habe. Das ist das, was ich von ihm gehört habe. Paulus bestätigt hier eine Regel. Es ging immer in erster Linie ums Erzählen und nicht ums Belehren. Außer bei den religiösen Juden, da hat Jesus gerne belehrt. Das war von Anfang an der Apostelgeschichte so. Diese bekannte Stelle kennt ihr bestimmt auch, Apostelgeschichte 4. Wir sind vor dem Hohen Rat, da waren wir heute schon mal. Und der Hohe Rat berät jetzt über Petrus und Johannes. Und was sagen und denken sie über diese Leute? Das sind offensichtlich einfache Leute, das sind keine Gelehrten. Die Qualifikation, die Petrus und Johannes mitbringen, welche ist das? Sie hatten gesehen und gehört. Sie hatten erlebt. Sie hatten nicht studiert. Sie konnten Zeugen sein. Merkst du, worauf jede dieser Geschichten zielt? Immer wenn von Jesus erzählt wird, dann geht es nicht darum, schöne Worte zu machen. Dann geht es auch nicht darum, auf Menschen hinzuweisen, sondern es geht darum, auf Jesus hinzuweisen. Wir erzählen unsere Geschichte, aber die Pointe ist immer, er hat das getan. Er hat das getan. Er hat mich freigemacht. Er hat mir neues Leben geschenkt. Er hat mich beruhigt. Er hat mir Frieden geschenkt. Er hat mich gesund gemacht. Er hat mich von diesen Ketten befreit. Ein Aspekt noch, dann landen wir auch bald. Wenn der Klicker mitmacht. So. Paulus erzählt so, dass er verstanden wird. Es ist interessant, du kannst in der Apostelgeschichte mehrmals dieselbe Geschichte von Paulus lesen, also wie er die Geschichte erzählt. Jedes Mal erzählt er sie jemand anderem und jedes Mal erzählt er sie ein bisschen anders. Warum? Na, weil er sie zuschneidet auf den, der ihm zuhört. Er wusste genau, vor einem jüdischen Mob ist es wichtig zu betonen, hey, ich bin auch Jude, ich habe mit Juden zusammengearbeitet, ich habe unter diesem jüdischen Lehrer gelernt und so weiter. Vor einem römischen König erzählt er nichts davon, weil es keine Rolle spielt. Da spielen andere Dinge eine Rolle. Und genau so ist es wichtig, dass wir lernen, wenn wir von dem erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Warum tun wir das dann, ihr Lieben? Warum tun wir das? Wir tun es, um verstanden zu werden. Kommunikation ist dann sinnvoll, wenn man verstanden wird, oder? Sonst ist sie relativ überflüssig, würde ich sagen. Es bedeutet, wenn wir erzählen, dann lasst uns so erzählen, dass wir verstanden werden. Das heißt, ich könnte zum Beispiel von mir erzählen. Ich war ein sehr jähzorniger und cholerischer junger Mann. Und dann hat Jesus mir beigebracht, immer mehr ihm die Kontrolle über mein Leben zu geben. Und dann erlebe ich, wie ich plötzlich, bin noch nicht am Ende, bei weitem nicht, wie ich plötzlich ruhiger werde. Wie meine Frau sagen würde, doch heute bist du viel entspannter und ruhiger. Das könnte ich so jedem erzählen. Das habe ich erlebt, das kann mir auch keiner wegnehmen. Da muss ich auch nicht sofort irgendwie was weiß ich, theologische Vorträge halten. Könnte man jetzt ganz viele Beispiele machen. Ein letzter Aspekt. Das ist nicht so wichtig. Der Kern soll hängen bleiben. Und glaube nicht, dass du scheiterst. Der Kern soll hängen bleiben. Und glaube nicht, dass du scheiterst. In Apostelgeschichte 25 lesen wir folgenden Vers. Da schreibt ein Römer zu einem anderen Römer. Alles drehte sich nur um Streitfragen ihrer Religion und betraf einen gewissen Jesus. Einen gewissen Jesus, keine Ahnung, ob du schon mal von dem gehört hast. Der ja gestorben ist und von dem Paulus behauptet, dass er lebe. Hier hast du das Evangelium in einem Satz. Weißt du, hier stehen nicht 20 Verse, was Paulus alles erzählt hat und was dann scheinbar alles wichtig ist für diesen neuen Glauben und so. Nein, nein, nein. Eine Sache ist wichtig. Jesus ist gestorben und er lebt wieder. Das ist hängen geblieben. Ich würde sagen, Paulus war erfolgreich. Selbst bei einem desinteressierten römischen Beamten, der 100.000 Götter hatte, da ist die eine Sache angekommen. Jesus war tot und er lebt. Und das Interessante ist, die Rede, auf die er sich bezieht, ist die Rede am Tempel, wo Paulus abgewürgt wurde. Eine Rede, von der Paulus wahrscheinlich gesagt hätte, da hat das nicht so gut geklappt. Denke nicht, dass du scheiterst. Gott kann so viel mehr mit deinen Worten machen, als du denkst. Wenn du bereit bist, den Mund aufzumachen. Und ganz wichtig, Erfolg ist auch nicht dein Job. Erzählen ist dein Job. Oder? Wenn Gott mit Paulus Versuch von einem Zeugnis arbeiten kann, dann auch mit jedem von uns. Wenn wir Paulus fragen würden, zum Abschluss dieser Predigt, was ist deiner Meinung nach eine Church on Fire? Was würde er sagen? Wann würde Paulus von einer Church on Fire sprechen? Ich glaube, er würde sagen, eine Church on Fire. Eine Church on Fire ist in der Lage, Gottes Handschrift in ihrer Geschichte zu lesen. Sie besteht aus Menschen, die lernen, über die Warum-Frage hinauszusehen. Menschen, die wissen wollen, was will Gott gerade hier und jetzt mit mir tun? Und er würde wahrscheinlich auch sagen, eine Church on Fire brennt nicht einfach dann, wenn die Umstände stimmen. Da ist nicht so schwer zu brennen. Da ist nicht so schwer leidenschaftlich zu sein. Nein, die Menschen dieser Kirche brennen, weil sie erfüllt sind von Gott. Und weil sie zu Hause sind bei ihm und weil sie ihren Gemütszustand nicht an ihre Umstände hängen, sondern an seine Nähe. Und Paulus würde wahrscheinlich auch sagen, eine Church on Fire, sie besteht aus Zeugen und nicht aus Experten. Halleluja. Das ist eine gute Nachricht. Du musst kein Experte sein. Du bist eingeladen, ein Zeuge zu sein. Eine Church on Fire besteht aus Menschen, die es lieben zu erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Zum Abschluss, das ist jetzt wirklich der Schluss, möchte ich zwei letzte Verse lesen. Die zwei letzten Verse der Apostelgeschichte. Da heißt es, Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und konnte dort alle empfangen, die ihn aufsuchen wollten. Also er war eigentlich noch in Haft. Deswegen ist das besonders. Er predigte ihnen frei und offen und völlig ungehindert die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles, was Jesus Christus, unseren Herrn, betrifft. Im griechischen Original steht dieses Wort ungehindert an allerletzter Stelle des Buches. Also es liegt an der, am Satzbau. Bei uns steht es mitten im Satz. Im griechischen Text steht es ganz am Ende, das letzte Wort, ungehindert. Und das ist interessant. Der Bote selbst, Paulus, der ist hier im Hausarrest. Der kann nicht weitergehen. Aber die Botschaft, die geht ungehindert weiter. Die lässt sich nicht aufhalten. Und damit schließt sich der Kreis. Die Geschichte der Gemeinde ist in Wahrheit Gottes Geschichte auf dieser Welt. Und sie geht bis heute ungehindert weiter. Und heute sitzen wir hier und wir sitzen hier nicht aus Zufall, ihr Lieben. Wenn du zu dieser Familie des Geistes gehörst, wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, dann bist du bist kein Zufall. Du sitzt aus einem Grund hier. Gott möchte in deinem Leben seine Geschichte schreiben. Weißt du, wenn er die Hauptrolle wird, wenn wir diese Hauptrolle abgeben an ihn, von außen sieht das so aus, als würde man sein Leben wegwerfen. In Wahrheit bekommst du dein Leben geschenkt. Du wirst wirklich frei. Und wenn Gott noch nicht die Hauptrolle in deinem Leben spielt, ich will dich einladen mit allem, was ich habe. Nimm Gott als deinen Herrn an. Nimm Jesus als deinen Herrn an. Er wird dein Leben auf den Kopf stellen, auf die beste Art und Weise. Und plötzlich wird dein Leben, dein kleines Leben, ein Puzzlestück in einer riesigen Geschichte, die niemals ein Ende haben wird. Paulus war Teil dieser Geschichte und du darfst Teil dieser Geschichte sein. Hey, ich möchte zum Abschluss, ich habe echt lange gepredigt, ich weiß, aber ich möchte euch einladen, ein bisschen still zu werden und zu reflektieren. Ich werde gleich von der Bühne gehen und ich werde euch ein paar Fragen mit dem Beamer an die Wand werfen. Und ich möchte dich einladen, lass diese Fragen auf dich wirken und die dich am meisten trifft, mit der kannst du einfach mal für ein paar Minuten vor Gott kommen. Lass ihn zu dir sprechen. Lade ihn ein. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir für die Apostelgeschichte. Ich danke, dass du es bist, der deine Kirche befähigt. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du zu uns sprichst. Amen. We'll be right back.